Was wir, genauer was die Zellen unseres Körpers tun, wenn uns die Luft ausgeht, also wenn der Sauerstoff fehlt, das haben drei Forscher aufgeklärt, die dieses Jahr den Nobelpreis für Medizin bekommen. Die drei, Greg Semenza, Peter Radcliffe und William Kaelin, haben die Grundlagen geklärt. Unter anderem die Rolle von EPO, dem Hormon, das die Produktion roter Blutkörperchen ankurbelt. Doch viele Details sind auch heute noch ziemlich rätselhaft. Einer, der sich um solche Details kümmert, ist Roland Wenger, Physiologieprofessor an der Universität Zürich. Katharina Boxler hat ihn besucht.
Sexy. Dieses Attribut gibt's auch in den Wissenschaften. Es gibt sexy, publikumswirksame Forschungsgebiete wie etwa die Weltraumforschung oder die Entwicklung neuer Krebstherapien. Und dann gibt es Forschung im Schatten, solche, die wenig Aufmerksamkeit erweckt. Und dazu gehört jene der drei diesjährigen Nobelpreisträger. Das Gespür der Zellen für Sauerstoff bzw. das Gespür für Sauerstoffmangel, also Hypoxie.
Ich mag mich an die Zeiten erinnern, als wir die ersten internationalen Meetings haben, wo die Leute gesagt haben, also Kollegen aus anderen Gebieten, Hypoxie, stell dir vor, da haben sich 200 Leute getroffen. Wer interessiert sich denn für sowas?
In den lichtdurchfluteten Räumen auf dem Irchel-Campus betreibt Roland Wenger eine Wissenschaft, deren Geschichte mit einem schwarzen Fleck begonnen hat. 1993 entdeckt Greg Semenza auf Analysebildern von besonders empfindlichen Genen ein dunkles Etwas. Zwei Jahre später weiß er, was es ist und tauft es auf den Namen HIF, hypoxie-induzierter Faktor. Das Protein HIF spielt offenbar eine zentrale Rolle bei Sauerstoffmangel. Bloß welche?
Und das war eine ganz schwierige Knacknuss. Da haben viele Labore, auch unseres, alle möglichen Tricks versucht, um herauszufinden, wie das funktionieren könnte. Und es brauchte relativ viel Glück und Zufälle, dass Peter Radcliffe und Bill Kaelin, der Dritte im Bunde, dann auf den richtigen Pfad gekommen sind.
Heute weiß man, dass etwa 300 Gene den Sinn der Zellen für Sauerstoffmangel schärfen. Etwa wenn Spitzensportler an ihre Grenzen kommen, wir auf hohe Berge steigen oder Patientinnen wegen eines Nierenleidens oder Blutarmut den Sauerstoff nicht mehr ausreichend nutzen können. In allen Fällen setzt HIF eine ausgeklügelte Sauerstoffmaschinerie in Gang, reguliert Gene, regt die Bildung von Blutgefäßen an und dirigiert die Umstellung der Zellen auf sauerstofflosen Notbetrieb. Und HIF dockt sich ans Erythropoietin-Gen, kurz das EPO-Gen. Dieses wiederum fährt die Produktion roter Blutkörperchen hoch, also der superwinzigen Sauerstofftransporter in unserem Blut.
Genau so ist es. Also er bindet an verschiedenen Stellen um das EPO-Gen herum, also tritt ihm quasi in den Hintern, jetzt brauchen wir ein bisschen mehr von dir. So funktioniert er.
Und eben diesem EPO-Gen will Roland Wenger, der schon mit allen drei Nobelpreisträgern publiziert hat, auf die Schliche kommen. Es ist eine Geschichte von Mäusen mit leuchtenden EPO-Zellen und Zellkulturen in abgedunkelten Laboren.
Hier drin hat man einfach Zellen, isolierte Zellen, die sich unbeschränkt teilen können. Das sind in der Regel Zellen aus Tumoren, die man sehr, sehr lange Zeit, Jahrzehnten zum Teil in den Laboren kultiviert.
Warum sind es Krebszellen?
Krebszellen einfach deswegen, weil die sich unbeschränkt teilen und kultivieren lassen. Und im Fall von unserem Forschungsgebiet, eben der Sauerstoffsensing, da diese Mechanismen in allen Zellen sind des Körpers, spielt es auch keine Rolle, was für eine Krebszelle ich nehme oder was für ein Zelltyp. Die grundlegenden Mechanismen kann man in jedem Zelltyp studieren.
Doch da ist ein Problem. Zellen tun im Labor nicht immer das, was sie im Körper tun. So stellen sie zum Beispiel die Produktion von EPO ein, also dem Erythropoietin. Das gilt besonders für Nierenzellen, die sowohl bei der Entstehung von Blutarmut wie bei Krebs zentral sind.
Warum das so ist, verstehen wir recht schlecht. Und warum das so ist, dass wir in der Niere die Zellen, sobald man sie rausnimmt oder sobald wir auch nur etwas länger Hypoxie machen, gleich wieder aufhören, EPO zu machen, das sind so die aktuellen Fragen der Forschung, die wir im Moment versuchen zu beantworten.
Also das heißt, in der Schale können Sie es noch nicht, aber Sie machen es mit Tieren.
Das ist so, ja. Also in Tieren kann man das gut nachweisen. Wenn man in eine Niere reinschaut, in Tieren, wo wir die Zellen so verändert haben, dass sie leuchten, dann kann man sehr gut verfolgen, wo genau die Zellen sind, wie sie reagieren, auch wie sie auf Pharmazeutika reagieren und insbesondere auch, wie sie darauf reagieren, wenn die Niere einen Schaden erleidet.
Wollen wir mal zu den Tieren gehen?
Mal gucken, ob wir welche finden. Ja.
Roland Wenger geht voraus in einen Raum mit einem Mäusekäfig. Der Käfig ist mit einem dunklen Stoff abgedeckt. So wird der Tagesrhythmus der nachtaktiven Mäuse mit dem der tagaktiven Forscher übereingebracht.
Hallo.
Hier ist jetzt gerade ein Experiment zugange. Das ist ein Langzeitexperiment, wo die Tiere einer moderaten Hypoxie ausgesetzt werden. Also das ist vergleichbar mit 3000 Meter Höhe Skigebiet in der Schweiz. Und soviel ich informiert bin, geht es hier um einen Tumorversuch, also um das Tumorwachstum unter Hypoxiebedingungen.
Während die Mäuse im Dunkeln ihren Tag haben, leuchten ihre EPO-produzierenden Zellen auf dem Bildschirm der Wissenschaftler auf. EPO-Zellen zum Leuchten zu bringen, ist eine von Wengers Entwicklungen. Doch trotz Licht in den Zellen liegt noch vieles im Dunkeln. Zum Beispiel, was die Rolle des Sauerstoffs bei Krebs angeht. Tumore kennen einerseits viele Tricks, um sich extrem gut mit Sauerstoff zu versorgen. Man könnte ihnen also zum Beispiel HIV und damit Sauerstoff entziehen, um sie zu ersticken. Andererseits brauchen auch Krebstherapien genügend Sauerstoff und Blutbahnen, um zu wirken. Es könnte also sein, dass auch eine Erhöhung von HIV dem Krebs den Garaus macht.
Das heißt, eine bessere Sauerstoffversorgung des Krebses führt zwar auf den ersten Blick zu einem schnelleren Tumorwachstum, kann aber auch zu einer besseren Behandlung führen, weil dann Medikamente besser zugänglich sind, aber weil auch Bestrahlung effizienter ist, weil Bestrahlung braucht auch Sauerstoff. Und da fehlt es einfach noch an Grundlagenforschung und wir müssen mit offenem Geist rangehen und nicht denken, dass es geht nur in die oder in die andere Richtung.
Künftige Medikamente oder Therapien werden also darauf abzielen, die Sauerstoffmaschinerie des Körpers anzukurbeln oder zu drosseln, je nach Krankheit. Und das ist mehr als ein Versprechen. In China wurde eben das erste Medikament für Nierenkranke zugelassen. Dies nur gerade 25 Jahre, nachdem Greg Semenza, Peter Radcliffe und William Kaelin ihre ersten nobelpreiswürdigen Entdeckungen gemacht haben. Eine stürmische Entwicklung in einem Forschungsgebiet, das spätestens damit zu Unrecht als unsexy gilt.
Einer der drei Nobelpreisträger für Medizin ist William Kaelin. Und ich stand zwar auf dem Schlauch, aber meinen Kollegen hier war sofort klar, das muss ein Schweizer sein. Also habe ich Ahnenforschung betrieben und natürlich auch versucht, den Nobelpreisträger zu erreichen. Er hat sich gefreut und sich am Dienstagabend eine Viertelstunde Zeit für uns genommen. Denn
I'm happy to report that my last name is indeed Swiss.
Er sagt es gern. Sein Name ist klar ein Schweizer Name. Und William Kaelin ahnt auch, dass wir gleich drauf kamen, wo genau sein Vorfahre herkam.
We'll probably also have correctly predicted that my ancestors were from Einsiedeln.
Aus Einsiedeln nämlich. Es war sein Ur-Urgroßvater August Kaelin, der als Teenager zusammen mit seinem Bruder nach New York ging, erzählt William Kaelin. Der Junge begann damals eine Buchbinderlehre.
It was my great great grandfather August Kaelin, who as a teenage boy together with his brother immigrated to New York where they worked as apprentices in a bookbinding shop.
Ganz sicher ist er sich mit der Jahreszahl nicht. Irgendwas Mitte, Ende 19. Jahrhundert wohl.
Now that I see your calling, I'm going to try to find out myself.
Aber er will es rauskriegen und ein paar Stunden später kommt die Mail von ihm. 1864 kam sein Ur-Urgroßvater in New York an, mit 14 Jahren. 155 Jahre später wird ein Kaelin Nobelpreisträger. Und auch ein Redakteur des Einsiedler-Anzeigers schaltet schnell. Er schreibt eine Mail an Susan Bossart-Kaelin. Sie ist Journalistin und hat viel zur Auswanderung aus der Region Einsiedeln recherchiert. Die Frage an Sie.
Du, ein Kaelin, hat den Medizin-Nobelpreis gewonnen, weißt du was?
Nicht auf Anhieb, aber sie legt sofort los. Im Archiv des Benziger Verlags in Einsiedeln findet sie Unterlagen, die belegen, dass die zwei Kaelins nicht allein auf die Reise gingen. Der Benziger Verlag brauchte damals Arbeitskräfte für die Filiale in New York und suchte sich 12 Jungs aus. Zwei davon waren Kaelins. Der Verlag kümmert sich um die Jungs.
Dieser Niklaus Benziger schreibt dann weiter auch, dass diese Knaben, aus die rüberkamen, dann ein- bis zweimal in der Woche unterrichtet werden sollten, damit sie Englisch lernen und dass sie am Abend etwas zu tun hätten.
Damit sie im gefährlichen New York nicht auf der Straße rumhängen. Die Einsiedlereltern konnten sich also halbwegs sicher sein, dass gut für ihre Kinder gesorgt war. William Kaelin erzählt mir noch, dass sein Ururgroßvater später als Kartoffelfarmer nach Long Island zog und mit einer Irin eine Familie gründete.
He was so well respected by all of the community people in terms of his judgment and his fairness that often people would go to him as sort of an unofficial judge to help mediate disputes.
Er sei von allen respektiert worden und als fairer Streitschlichter gefragt gewesen.
And I always sort of like that story because I at least aspire to be fair and to be a person of a good moral character.
So versuche auch er zu leben, fair und moralisch integer, so wie sein Schweizer Vorfahr.
I'm very proud of my Swiss heritage and I hope my distant relatives in Einsiedeln take some pride in this award.
Das war unser Wissenschaftsmagazin, prall gefüllt.